Hallo und herzlich willkommen zu Knowledge, dem Podcast rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Tobi und mit mir begrüßt euch Flo.
Hi und willkommen zu einer neuen Folge Knowledge. Diesmal mit einer Sonderfolge und einem Thema, das wohl niemand von uns zum Beginn dieses Jahres für möglich gehalten hätte. Gerade mal 2 Flugstunden von uns entfernt herrscht Krieg. Russland hat vor etwa 6 Wochen die Ukraine überfallen. Viele Millionen Menschen sind auf der Flucht und viele Millionen Menschen sind auch noch im Land. Darunter sind auch Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf. Und genau um diese soll es heute auch gehen. Bei uns heute zu Gast sind Sascha Platen und Björn Zeyen, beide Mitgründer einer Hilfsinitiative mit dem Namen Health for Ukraine. Es ist eine Initiative, die sich ganz bewusst und ganz besonders für Menschen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderung einsetzt. Und um es schon mal ein bisschen vorauszuschicken, Health for Ukraine organisiert Spezialtransporte von mobilitätseingeschränkten Personen und organisiert zudem, dass Menschen mit Pflegebedarf und Behinderung sowie deren Angehörige in sichere Gebiete außerhalb der Ukraine ausreisen können und zudem noch Pflegeplätze in Einrichtungen und Diensten vermittelt werden, um eine kontinuierliche Versorgung sicherzustellen. Herr Platen, Herr Zeyen, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.
Lieben Dank für die Möglichkeit, dabei sein zu dürfen.
Bevor unsere beiden Gäste zu Wort kommen, erstmal noch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich möchte ganz kurz die Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass wir natürlich heute nur einen Ausschnitt dessen, was vor Ort passiert, abbilden können. Wir können kein ganzheitliches Bild machen. Die Situation ist auch viel zu dynamisch, als dass man den Anspruch erheben könnte, wissenschaftlich mit Abstand vollumfänglich die Situation zu erfassen. Das heißt, wir werden heute einen Ausschnitt auf eine, ja, insbesondere in der medialen Darstellung bislang unterrepräsentierte Gruppe werfen, eine vulnerable Gruppe, nämlich ältere Menschen, vor allem im Schwerpunkt mit Pflegebedarf. Und wer könnte diese Darstellung besser vornehmen als Personen, die eben auch in dem Feld zu tun haben? Deshalb nochmal herzlich willkommen. Vielleicht können Sie uns an dieser Stelle dann auch beschreiben, worum es sich bei Help for Ukraine handelt. Im Vorgespräch hatten wir schon gehört, dass das auch stark an ihre Personen geknüpft sind. Also vielleicht könnten Sie kurz sagen, wie sind Sie eigentlich als Person zu Help for Ukraine gekommen? Was hat es damit auf sich?
Wie sind wir zu Help for Ukraine gekommen? Ich habe einen Anruf bekommen, direkt nach Kriegsausbruch von Sascha Platen, der sagte, wir müssen etwas tun. Da waren wir beide uns sofort einig und überlegten, ob wir oder in welcher Art und Weise wir unterstützen können. Und das Sammeln von Sachspenden, das tun sehr viele, auch richtigerweise und dankenderweise. Und so hatten wir die Überlegung, unser berufliches Netzwerk, denn wir sind beide seit vielen Jahren bereits in der Pflegebranche in unterschiedlichen Funktionen tätig. Und dann lag es für uns nahe, genau in diesem Bereich Menschen zu unterstützen, die es zu Friedenszeiten schon schwer haben, sprich Pflegebedürftige bzw. Menschen mit Handicap. Das war der Grundgedanke. Und nach dem Anruf, keine 24 Stunden später, waren wir bereits für Taten dran und wir hatten von vornherein, waren wir uns bewusst, dass wir unsere Ressourcen sehr gut und sehr gezielt einsetzen müssen und haben von vornherein schon unsere Kompetenzen entsprechend so gebündelt, dass jeder nach seinen entsprechenden Stärken im Prinzip die Arbeit aufnahm. Christine Vogler als Dritte und Mitinitiatorin von Help for Ukraine, Präsidentin des Deutschen Pflegerats unter anderem, hat sofort mit dem Logo des Deutschen Pflegerats unsere Initiative unterstützt und damit für eine entsprechende Glaubwürdigkeit auch gesorgt. Sascha Platen ist sofort ins Doing gegangen und hat vor Ort Strukturen aufgebaut. Und ich habe in Deutschland versucht, eine entsprechende Struktur aufzubauen, die den Anfragen und dessen, worauf wir jetzt gleich zu sprechen kommen, gerecht wird. Das eben ganz kurz vielleicht dazu.
Ja, wenn Sie wollen oder wenn ihr wollt, kann ich das noch ergänzen. Am 24. war mir relativ klar, also ich kenne die Ukraine auch privat, ich habe die ersten Flüchtlingsbewegungen gesehen und da war mir klar, dass viele nicht flüchten können. Und weil sie eben aus drei Flanken angegriffen haben, die Russen, und gerade ein ganz bestimmter Kreis der Ukraine, diese Menschen eigentlich gar nicht mehr weggekommen sind. Und ich bin dann selbst ins Grenzgebiet gefahren und auch in die Ukraine, einfach spontan, und habe dann dort mit NGOs, mit lokalen Hilfsorganisationen, auch mit Firmen, die ich kannte, entsprechende Strukturen einfach ins Blaue rein, ich habe sowas noch nie gemacht, aufgebaut, und dann auch sehr, sehr schnell innerhalb von 3 Tagen die ersten knapp 70 Menschen nach Deutschland zu bringen, hauptsächlich Pflegebedürftige, aber vor allem auch Kinder mit Behinderung und deren Angehörige.
Können Sie vielleicht kurz beschreiben, wie viel, wenn wir auf Help for Ukraine blicken, da sind Sie drei als Initiatoren, wie viel Personen umfasst denn Ihr Netzwerk? Ist Help for Ukraine quasi der Nukleus, der andere Akteure mit einbindet? Oder sind in Help for Ukraine sogar noch mehr Personen involviert? Wie müssen wir uns das vorstellen als Organisation?
Björn und ich, weil das ist nämlich die lustigste Anekdote am Rand. Björn und ich haben uns vorher einmal in unserem Leben gesehen. Mhm. Ich habe sein Netzwerk bei HealthEdge, welches er ins Leben gerufen hat, bin ich beigetreten. Wir hatten letztes Jahr eine Begegnung von 40 Minuten. Und als nach 4 Wochen Help for Ukraine die zweite Begegnung. Dieses Netzwerk entstand aus HealthAge, also unserem Gesundheitsnetzwerk, und aus vielen privaten Kontakten. Wir haben zum Beispiel 4 junge Damen aus Berlin und Umgebung, Ukrainerinnen, die allerdings hier leben und arbeiten, die für uns übersetzt haben. Wir hatten mit Tillmann jemanden, der in der Berliner Stadtpolitik verwurzelt ist, der sich um das Thema Immobilien gekümmert hat. Wir haben mit Berit Mende jemand von der Deutschen Rentenversicherung gehabt, die sich für uns um das Thema Antragstellung gekümmert hat. Mit den Jungs von Deine Pflege hatten wir das Thema Antragstellung ambulante Pflege. Und so kam immer wieder aus dem Netzwerk etwas dazu. Peter Lachs für die Presse und versierte Leute auch aus unserem Netzwerk HealthAge, Juristen, die sich trotzdem tagsüber hingesetzt haben und Flüchtlingsunterkünfte abtelefoniert haben. Also jetzt einfach zu sagen, wie groß ist dieses Netzwerk, das kann man gar nicht beschreiben. Ich würde das jetzt inzwischen auf 30, 40 Menschen inzwischen eingrenzen wollen, die geholfen haben. Auch vor Ort, wenn man die NGOs dazu nimmt, die Transporte, Herr Sodermanns und andere. Aber es entstand wirklich aus dieser Wurzel HealthAge, die Björn mal ins Leben gerufen hat, sonst wären wir nie zusammengekommen. Auch Christine Vogler nicht und andere nicht, weil ihre Vizepräsidentin dort auch Mitglied ist. Und dieses Netzwerk, dann kam dann immer noch von dem jemand dazu und von der Person jemand dazu. Und so entstand dann wieder eine neue Möglichkeit, neue Unterkünfte. Und ich glaube, dass das Help for Ukraine auch ausmacht, weil es wächst eigentlich immer weiter. Es kommen immer wieder Leute dazu, die helfen wollen. Es sind immer wieder Leute dabei aus dem Gesundheitswesen, die sich einbringen und für die wir dann Aufgaben suchen.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinnig beeindruckend, das innerhalb von 6 Wochen so auf die Beine zu stellen in der Größe ist. Ja, sprachlos. Muss ich echt sagen. Vielleicht eine Frage, die ist noch ein bisschen technisch, muss ich zugeben, aber ich glaube, sie gehört irgendwie mit in den Kanon der Dinge, die man bei solchen Initiativen auftragt. Also Sie haben ja gerade erwähnt, es gibt relativ viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter mittlerweile. Wie finanzieren Sie denn das Ganze? Also wenn ich das richtig verstanden habe, Sie holen ja dann auch aktiv Personen, die eben in Gefährdungslagen sind, nach Deutschland. Wie müssen wir uns das ganz praktisch vorstellen?
Wir haben uns die ersten 4 Wochen ausschließlich privat finanziert. Björn kann bestimmt gleich noch dazu ausführen. Wir haben dann auch mit Verbänden zusammengearbeitet. Da kamen dann auch erste finanzielle Unterstützung oder Sachunterstützungen. Da kann Björn aber mehr dazu sagen. Und wir nehmen erst seit etwa 2 Wochen Spenden an, die wir 1:1 weiterleiten, weil wir auch jetzt Lager mit Hilfsgütern aufbauen in Moldau zum Beispiel. Aber die ersten 4 Wochen haben wir uns ausschließlich aus unseren eigenen privaten Mitteln finanziert und tun das auch bis heute eigentlich im Kern. Aber Björn, vielleicht kannst du zur Finanzierung ein bisschen mehr sagen.
Vielleicht muss man nochmal das Prinzip von Help for Ukraine verstehen. Es fing tatsächlich mit 3 Leuten an und wir hatten dann überlegt, was denn notwendig ist. Und mit jedem Tag oder mit jeder Stunde, wo wir im Endeffekt angefangen haben mit Hilfe und ganz wichtig nochmal dazu, wir sind privat organisiert. Das bedeutet, wir handeln hier als Privatperson. Wir haben keinerlei Kenntnisse im Rahmen von Hilfsorganisationen oder sonstiges, sondern wir haben einfach das gemacht, was für uns richtig erschien. Und das ist dann am Ende auch das kleine Geheimnis von Help for Ukraine, dass wir genau dann, wenn ein Problem aufgetaucht ist, überlegt haben, wie wir es lösen können und das nicht ausschließlich alleine, sondern mit unserem Netzwerk. Dann haben wir jemanden angerufen, beispielsweise. Es ist doch klar, wenn man etwas aufbaut, dass Leute wissen möchten, was man dort tut. Das kann man lange erklären. Man kann aber auch einfach eine Landingpage aufstellen, wo man einfach darauf verweist. Und schon haben wir denjenigen, der für HealthAge die Homepage erstellt hat, darum gebeten, eine Landingpage zu erstellen. Dann kam das Thema, dass natürlich Anfragen kamen, wir einen professionellen Text haben wollten, um diese auch beantworten zu können. Also haben wir einen Texter gefragt, und zwar auch wiederum aus dem Netzwerk. Und der hat auf einmal alle unsere Pressemitteilungen beziehungsweise all unsere Texte auf der Landingpage erstellt. So, und dann kam als nächstes das Thema, eine Seriosität auch herzustellen. Ja, denn Sascha Platen und Björn Zein, beziehungsweise Christine Vogler als Person, die sind vielleicht bekannt dem einen oder anderen, aber doch nicht, wenn wir stationäre Pflegeeinrichtungen anschreiben. Also haben wir zugesehen, dass wir Verbände, Institutionen, die bekannt sind in diesem Umfeld, gewonnen haben für uns. Und so ist das ganze Netzwerk im Prinzip Stunde um Stunde, Tag für Tag weitergewachsen. Und wie Sascha Platen gerade richtigerweise sagte, wir haben uns aus dem eigenen finanziellen, also wir haben uns selbst finanziert, aber wir haben natürlich auch viele Freiwillige dabei gehabt, die das, was sie können, für uns einfach eingesetzt haben. Und das ist im Endeffekt das Netzwerk hinter Help for Ukraine. Und nur gemeinsam haben wir etwas geschaffen, was für uns, Sascha, im Vorfeld in keiner Art und Weise doch erdenklich war.
Absolut. Also wenn Sie mir gesagt hätten am 24. Februar, dass wir bis heute 1.600 Menschen, also Pflegebedürftige, Hilfsbedürftige und deren Angehörige retten und es immer weitergeht. Wir hatten heute ein Interview, da haben wir parallel Hilfsanfragen gekriegt wieder. Das hätte ich Ihnen am 24. nicht geglaubt. Die Wahrheit ist natürlich auch, die ersten 3 Wochen waren das 20-Stunden-Tage. Und wir haben Dinge in der Ukraine gemacht, die ich mir vor ein paar Wochen nicht hätte träumen lassen, nachts Schleuser zu bezahlen, zum Teil die eine Mutter mit ihrem halbseitig gelähmten Kind aus einer Stadt rausgeholt haben. Ich hätte mir auch andere Dinge nicht träumen lassen, die ich mal mache. Oder dass ihr Björn per PayPal indirekt an den Tankstellenbetreiber Geld schickt, damit ein Hilfstransport weiterfahren kann, weil die keine Karten mehr nehmen, weil die nur noch Bargeld haben wollten, aber ihre Währung. Also das sind alles so Dinge, um auf der technischen Ebene zu bleiben, die hätten wir uns nicht vorstellen können. Aber ich glaube, das hat es so erfolgreich gemacht bis heute, weil wir nicht nachgedacht haben. Also wenn uns irgendjemand mal, man kann uns, glaube ich, alles unterstellen in dem Projekt, aber ich glaube, wir haben nie nachgedacht, was wir gemacht haben. Wir haben es einfach gemacht. Nachts um 3 hat jemand angerufen und gesagt, ich muss aus der Ukraine raus. Dann haben wir bis 4-5 Uhr morgens für die Leute einen Transport organisiert. Und immer so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass das eben das Erfolgsgeheimnis ist.
Vielleicht, wenn wir jetzt mal den Blick so ein bisschen wegnehmen von dem Technischen und auf Ihre Erfahrungen blicken vor Ort, beziehungsweise auf die Berichte, die Sie natürlich, Sie haben gerade gesprochen von über 1.000 Menschen, die Sie unterstützt haben, denen Sie geholfen haben, die Sie gerettet haben. Was wissen Sie denn über die Situation in der Ukraine aktuell? Wie geht es Menschen mit Pflegebedarf im Allgemeinen? Und haben Sie vielleicht auch Berichte über ältere Personen? Wie müssen wir uns da die Pflegesituation vorstellen? Vielleicht zum Hintergrund. Die Ukraine ist ja, es gibt ja verschiedene Pflegemodelle und das osteuropäische Pflegemodell ist ja sehr stark getragen von familiärer Pflege. Können Sie hier ein paar Schlaglichter auf die Situation vor Ort werfen?
Also mit Björns Erlaubnis würde ich 3 Beispiele mal ausführen. Das erste ist, es ist natürlich überwiegend häusliche Pflege, wobei die älteren Menschen ihre jüngeren Angehörigen, die sie gepflegt haben, bisher alle nach Hause schicken. Nicht nach Hause, sondern auf die Flucht schicken. Mir gehen 3 Beispiele und 1 ganz besonders halt auf den Kopf. Das erste ist das Beispiel der Mutter mit dem halbseitig gelähmten Kind, die wir nach Nordbayern bringen konnten, die dort jetzt in Sicherheit leben. Eine Odyssee über Tage, mit nachts gerettet, die Bomben sind eingeschlagen. Sie hat dieses Kind nicht tragen können. Das Kind ist schon 11 Jahre alt. In den Bunker, eine Katastrophe. Schlimmste Beispiel, neben der Kinderklinik, auf die ich gleich zu sprechen komme, ist die Geschichte einer 96-jährigen Frau, die noch bei vollem Bewusstsein ist, die ihre Enkelkinder, die sie gepflegt haben, in den Luftschutzbunker geschickt hat, in einem Hochhaus in Kiew, und selber dieses Hochhaus nicht verlassen konnte. Wir auch keine Möglichkeit hatten, sie rauszuholen, das war die Vorstadt Irpin, die dann bombardiert wurde und wir leider auch den Kontakt zu den Angehörigen verloren haben, wenn nicht wissen, ob diese Frau noch am Leben ist. Das Dramatischste in der Breite, sicherlich etwas, was mich auch über Nächte nicht hat schlafen lassen und auch, glaube ich, Björn ging es genauso. Und was auch für mich die Initialzündung war, trotz so vieler schlafloser Nächte immer weiterzumachen, ist die Geschichte einer Kinderklinik in der Nähe von Mariupol. Die Kinder überwiegend körperlich behindert, mehr als die Hälfte der Belegschaft geflohen und denen ging die Spezialnahrung aus. über einen Transport und einen Taxifahrer, den wir mehr oder weniger bestochen haben, haben wir es dann geschafft, zumindest für 2-3 Tage Spezialnahrung dorthin zu bringen. Inwieweit es den Kindern heute gut geht, kann ich Ihnen ehrlicherweise gar nicht sagen. Denn oftmals bricht der Kontakt dann ab, weil die Menschen, die uns bisher unterstützt haben, selber auf Flucht sind oder andere sich um andere Dinge kümmern müssen. Das sind allerdings alles Beispiele, die einen natürlich nicht kalt lassen. Ich kann Ihnen sagen, viele jüngere Angehörige fliehen und schreiben uns dann verzweifelt, auch heute wieder 2 Fälle, ob wir ihre Großeltern noch rausholen können aus der Ukraine. Da gibt es 2 Probleme. Wir können Menschen noch aus Odessa holen oder aus Kiew, mehr oder weniger mit den Zügen. Wir können niemanden mehr holen aus den anderen umkämpften Städten. Weil das Erste, was die Russen machen, und das muss man wissen, ist, die Russen beschießen die Hilfstransporte. Und das ist jetzt von mir nicht irgendwie, ich meine, es wird ja jetzt draußen propagiert, es sei vieles Fake News, gerade aus der Ecke des Aggressors. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich das live gesehen habe in Bildern von einem Hilfstransport, den wir mit organisiert haben, dass diese Leute angegriffen werden. Und das macht Flucht natürlich gerade für immobile Menschen so gefährlich, sodass jetzt viele 90-jährige, pflegebedürftige Menschen, aber auch behinderte Kinder zurückgeblieben sind, während die Angehörigen heute nach Deutschland kommen und jetzt verzweifelt versuchen, ihre pflegebedürftigen Angehörigen nachzuholen. Und gerade was in Irpin passiert ist, Irpin war über Tage unter Beschuss, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, dort war es so, die Menschen mussten ja in Kellern und Bahnhöfen, also Bahnhofschächte, U-Bahnhofschächte sitzen. Aber die Pflegebedürftigen waren alle oben. Und wenn man weiß, dass Irpin zu 70% zerstört ist, weiß man, wie viele da gestorben sind und immer nicht rausgeholt wurden. Und ich glaube, leider Gottes sagen zu müssen, auch aufgrund der Gespräche mit der ukrainischen Botschaft, und das sind bei uns nicht der Botschafter, sondern die Sachbearbeiter der Botschaft, die uns auch unterstützt haben teilweise, dass das wahre Ausmaß der Tötungen wir noch gar nicht gesehen haben. Und das wird sich jetzt zeigen, wenn die Aufräumarbeiten beginnen. Weil viele, viele Pflegebedürftige eben zurückgelassen werden mussten. Und deswegen sind wir so froh um die vielen, die wir retten konnten. Aber viele können wir eben nicht mehr retten. Die Stadt Mariupol, die wir am Anfang massiv unterstützt haben, die gibt es ja quasi gar nicht mehr. Das heißt, alle, die sich nicht retten konnten, die werden wir wohl verloren haben, um ehrlich zu sein. Und das ist schon, wenn Sie mich fragen, für mich persönlich ein sehr, sehr großes Problem.
Ich möchte vielleicht noch etwas ergänzen, weil neben den Bildern, die Sascha Platen gerade beschrieben hat, mir nochmal, also wichtig ist, ein Bild nochmal zu zeichnen, was wir uns, glaube ich, gar nicht in Deutschland so vorstellen können. Es ist so, dass selbst wenn man sich darauf einigt, die Kinder in die Flucht zu schicken. Wir sprechen von älteren Menschen, deren Kinder in unserem Alter sind und mit den Enkelkindern sozusagen flüchten. Die sind zu Teilen auf sich allein gestellt. Das heißt, sie verbringen den Rest ihres Lebens, so muss man sagen, ihrer Lebenszeit, alleinig im Bett beispielsweise, ohne Möglichkeit, selbstständig aufstehen zu können. Da geht es nicht darum, dass nicht mehr das Wasser vielleicht läuft für Stunden oder das Licht mal aus ist, der Strom mal weg ist, sondern sie werden bewusst alleingelassen. Und ich glaube, ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen, da sind Schicksale dabei mit einem Leid, das ist nicht vorstellbar für uns. Und wir haben Anrufe bekommen, wo es dann hieß, ich bin geflüchtet, mein Cousin hat noch auf die Oma, die Mama aufgepasst und ist dann auf einmal zur Front geschickt worden. Er hatte keine Wahl. Und das ist etwas, was man in Deutschland so gar nicht sieht, vielleicht auch richtigerweise. Aber das sind nicht Einzelschicksale, das sind Schicksale von vielen Menschen. Und deswegen ist diese Arbeit Help for Ukraine nicht nur so wichtig, sondern es ist unwahrscheinlich wichtig, weiter Unterstützung anbieten zu können. Aber, und das ist vielleicht etwas, was auch an dieser Stelle gesagt werden muss, wir sind privat organisiert. Sascha Platen hatte gerade von 20, 22 Stunden Tage über Wochen gezählt. Das ist auch für uns nur endlich zu leisten. Und hier ist jetzt mittlerweile, sind auch professionelle Strukturen gefordert, dieses dann auch zu übernehmen und dieses dann auch weiterhin zu gewährleisten. Wir haben nicht nur unter Help for Ukraine, sondern ganz, ganz viele beeindruckende Privatinitiativen haben eine Leistung dargestellt, gerade in den ersten Tagen, wo die politischen Strukturen, ich sag mal, aufgrund auch der Beschaffenheit gar nicht so agil reagieren konnten. Und das ist ein Stück weit jetzt aber auch eine Aufforderung, dass man sagen muss, hier wird weiterhin Unterstützungsbedarf, hier gibt es weiter Unterstützungsbedarf. Und dem muss man sich annehmen, ja, auch in professionellen Strukturen.
Sie beschreiben ja, dass zum einen, dass man aus Deutschland heraus helfen kann, zum anderen aber, dass es auch in Deutschland natürlich Herausforderungen gibt, die einem im Weg stehen, im schlimmsten Fall, wenn man helfen möchte. Welche Herausforderungen gibt es denn konkret? Sie haben gerade schon mal von Strukturen gesprochen, die langsamer sind als private Initiativen von öffentlichen Strukturen. Mit welchen Herausforderungen sind Sie konfrontiert und was bräuchten Sie konkret auch für Ihre Arbeit?
Vielleicht ein ganz praktisches Beispiel. Wir sind gerade am Anfang, nach der ersten Woche, eingeladen worden zu einem Treffen, wo viele sehr bekannte professionelle Hilfsorganisationen, aber auch private eingeladen worden sind, um im Prinzip die Koordination zentral zu übernehmen. Und das Erste, was dort beschlossen worden ist, um doppelte Arbeiten zu vermeiden, war das Gründen von Arbeitsgruppen. Ja, wir haben doppelte Arbeiten geleistet. Aber genau dann, wenn sie uns aufgefallen sind, haben wir sofort überlegt, was wir anders machen können. Das heißt, wir haben mit einer großen und hervorragenden agilen Struktur gearbeitet. Das fehlt. Wir haben in Deutschland immer noch die Herausforderung, möchte ich schon fast sagen, dass wir im Theoretischen so lange über etwas sprechen, was passieren kann, dass wir im Praktischen erst gar nicht beginnen. Und ich glaube, Help for Ukraine ist ein Beispiel dafür, dass etwas funktionieren kann, nicht nur, wenn man die richtigen Leute zusammenbringt, sondern wenn man ein gemeinsames Ziel verfolgt und man den Willen hat, dieses auch erreichen zu erreichen. Ich betitel das immer so, Sascha, bitte korrigiere mich da gleich noch. Wir haben für uns mittlerweile wir haben eigentlich zwei Sprüche. Der erste ist, einfach machen. Und der zweite ist, wenn die Probleme auftauchen, dann beheben. Nicht vorher darüber nachdenken, was alles passieren kann. Aber Sascha, bitte ergänze noch.
Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, das mir aus dem Kopf geht. Wir haben Menschen in eine Pflegeeinrichtung gebracht, bei der sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstimmig dafür entschieden haben, kostenfreie Überstunden zu leisten, damit diese Menschen dort versorgt werden können. Ausgebildete Pflegekräfte aus anderen Institutionen der Stadt haben sich bereit erklärt, dort zu arbeiten, um eben das Pflegeheim zu entlasten bei der Pflege. Wir haben dann die Leute dort aufgenommen, alle waren glücklich, bis hin zu den lokalen Medien. Und anstatt, dass der Bürgermeister vielleicht sagt, kann ich euch unterstützen, hat er der Einrichtung am nächsten Tag die Heimaufsicht geschickt und mit Schließung gedroht. Und ich bin immer stolz gewesen auf unser Land, gerade was wir auch 2015, 2016 geschafft haben. Und ich bin auch stolz, dass wir mit der geringsten Todeszahl durch die Corona-Pandemie gekommen sind. Ich glaube, wir werden da in ein paar Jahren einen harten Preis dafür bezahlen, gerade was Kinder und Jugendliche angeht. Aber wir können heute erstmal auf das Erreichte stolz werden. Aber ich bin mit Sicherheit nicht stolz darauf, dass wir die zweite Flüchtlingswelle innerhalb von 6 Jahren haben und wieder in eine so katastrophale Situation gerannt sind, wo es freiwillige Helfer am Hauptbahnhof braucht, die Leute aufnehmen und bei ihnen in Wohnzimmern übernachten lassen, weil unser Land nicht in der Lage ist, Menschen adäquat zu versorgen. Ohne die freiwilligen Helfer und ohne viele freiwillige Helferinnen und Helfer, die auch bei uns Pflegebedürftige bei sich zu Hause aufgenommen haben, das betrifft jetzt besonders behinderte Kinder, wäre es zu einer Katastrophe gekommen. Das muss jedem klar sein. Und vielleicht ein Beispiel, weil das auch für die Zuhörer interessant ist. Es haben sich sogar russische Familien in Berlin zusammengetan. Die haben ein Netzwerk gegründet, das heißt Sputnik. Das ist jetzt ein russischstämmiges Netzwerk von Familien mit behinderten Kindern. Die nehmen jetzt ukrainische Familien mit behinderten Kindern bei sich zu Hause auf und versorgen die. Und die haben auch uns unterstützt bei der Aufnahme mancher Personen. Aber ohne diese vielen freiwilligen privaten Helfer wäre es nicht gut gegangen.
Sie sind ja beide aus dem Gesundheitswesen und kennen sich ja aus. Und auch die Hörerinnen und Hörer haben ja schon vom Pflegenotstand in Deutschland gesprochen. Gerade die Zielgruppe, denen Sie sich widmen, ist ja, wie Sie haben es gerade gesagt, auf professionelle Unterstützung angewiesen, beziehungsweise dann ehrenamtliche Unterstützung. Inwieweit ist denn oder erleben Sie es, gibt es denn überhaupt Plätze, die frei sind, wo professionelle Pflege noch Plätze frei hat, wo Personen kurzfristig unterkommen können? Weil es genügt ja, und das haben Sie ja beschrieben, also wenn eine Person einen hohen Pflege- und Unterstützungsbedarf hat, dann ist es die eine Sache, sie ja zunächst erstmal in Sicherheit zu bringen, das ist was sehr Existenzielles. Aber auch dann muss ja in irgendeiner Weise eine Versorgung stattfinden. So stelle ich mir das vor.
Man muss hier vielleicht zwei Aspekte berücksichtigen. Das eine ist, wir sprechen von der Pflege. Die Pflege ist eine besondere Berufsgruppe, sehr sozial geprägt und leistet Beeindruckendes, auch schon vor Corona, während Corona und auch jetzt in der Kriegssituation, ohne jetzt des lauten Jammerns. Sondern sie machen, sie handeln, sie tun. Und trotzdem, obwohl sie, und das hatte Sascha Platen gerade an dem Beispiel auch schon benannt, obwohl sie eigentlich weit über der Kapazitätsgrenze sich schon befinden, haben sie bereit erklärt, hausintern sich abzustimmen beispielsweise und zu sagen, in unserer Freizeit helfen wir noch. Das ist sehr beeindruckend. Aber was übrigens sehr überraschend für uns auch war nicht nur diese Hilfsbereitschaft, sondern auch tatsächlich die Benennung hoher Kapazitäten oder großer Kapazitäten. Wir haben gestern noch eine Einrichtung, die rund 80 freie Plätze angeboten hat. Jetzt stellt man schnell die Frage, wie kann das sein? Das ist relativ einfach zu erklären. Pandemiebedingt ist es tatsächlich dazu gekommen, dass viele Einrichtungen nicht an ihre Kapazitätsgrenzen gehen mussten, weil die Personen, die eigentlich im stationären Umfeld vor Pandemiezeit hätten aufgenommen werden müssen, doch noch länger im häuslichen Umfeld verbleiben. Daher sind im Moment entsprechende Kapazitäten frei. Und dennoch, auch das nochmal, sind Einrichtungen sehr erfinderisch, und das meine ich absolut positiv, um freie Kapazitäten in irgendeiner Art und Weise noch ausfindig zu machen. Beispielsweise ist es regional vorgekommen, dass sich Pflegefachkräfte aus dem Krankenhaus bereit erklärt haben, auch gleichfalls in ihrer Freizeit, sprich vor dem Dienst oder nach dem Dienst, stationäre Pflegeeinrichtungen zu unterstützen, um hier noch entsprechend Kapazitäten halt anbieten zu können. Und das ist etwas, was uns nicht nur überrascht hat, sondern tief beeindruckt hat.
Ich kann das gar nicht mehr ergänzen. Ich lasse es mal so stehen. Wir haben so viele Anfragen. Ich kann Ihnen sagen, ich kriege die Leute gar nicht mehr unter mit Björn zusammen. Wir könnten noch mehr Leute unterbringen, wenn die Behörden mitspielen würden.
Sie hatten ja schon einmal angesprochen, dass es eine sehr hohe Spendenbereitschaft gibt. Und auch auf Ihrer Homepage gibt es ja einen Spendenaufruf. Den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Was können denn Menschen konkret tun, wenn sie sich an ihrer Initiative beteiligen möchten, beziehungsweise auch spenden möchten?
Das Thema Spenden haben wir wirklich nur gemacht, weil wir so viele Anfragen hatten. Wir haben am Anfang die ersten Wochen immer gesagt, spenden Sie an die Ihnen bekannten Hilfsorganisationen. Wir haben auch welche genannt, polnische Organisationen und andere. Bis wir von den Behörden dazu aufgefordert wurden, weniger Menschen zu bringen. Das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Wir wurden dezidiert aufgefordert, das zu unterlassen, weil man die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet sieht, die nicht gefährdet ist, wie der Björn das gerade richtig beschrieben hat. Deswegen bauen wir gerade eine sehr gute Struktur in Moldau auf. Wir bauen telemedizinische Praxen auf, wo wir Tablets in Flüchtlingslagern verteilen. Also wir machen immer noch einiges und dafür setzen wir auch die Spendengelder ein. Das Wichtigste allerdings aktuell ist nicht, dass man spendet. Ich muss das immer wieder betonen. Das Wichtigste ist zum allerersten, wenn man eine Couch hat, ein Gästezimmer oder irgendwie eine Isomatte, ja, dann geht man zu seinem Bahnhof oder eine Sammelunterkunft, wenn man helfen möchte und nimmt eine Familie, meistens sind das ja Frauen, die Männer mussten ja zurückbleiben, mit ihren Kindern auf. Sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Menschenhandel setzt sich von der Flüchtlingskette, von der polnisch-ukrainischen Grenze bis hier, Moldau-ukrainische Grenze bis hier durch. Diese Frauen sind alle in Gefahr oder viele, ja. Sie in Sicherheit, bei sich unterzubringen, ist der erste Beitrag, den man leisten kann. Der zweite Beitrag, den man leisten kann, ist, es sind sehr viele Familien mit Kindern gekommen, auch mit behinderten Kindern. Sammelunterkünfte. Wir nennen auch gern Unterkünfte, wo die Familien untergekommen sind. Besuchen, vorbeigehen, die Familien auf den örtlichen Spielplatz mitnehmen, zum Eis einladen, spielen gehen, sie einfach hier integrieren. Das sind Europäer. Die Leute werden gerade angegriffen, weil sie so leben wollen wie wir. Wir sollten ihnen zeigen, dass es sich dafür lohnt. So, das heißt, das ist auch ein Beitrag, den man leisten kann. Das Dritte, wie man leisten kann, ist bei den örtlichen Sammelaktionen in den jeweiligen Kommunen sich melden, mithelfen beim Sammeln, beim Verladen. Wir zum Beispiel mit Help for Ukraine schicken LKWs immer direkt in die Ukraine. Wir arbeiten mit ukrainischen Abgeordneten zusammen. Wir schicken LKWs mit ukrainischen Kennzeichen direkt nach Kiew, direkt nach Odessa. Und wir nehmen auch gerne Hilfsgüter in größeren Mengen an. Man kann man auch die Abholung mit uns besprechen. Das koordinieren wir auch. Und das Vierte, wie man helfen kann, ist einfach, man kann sich auch bei uns melden, wenn es um Übersetzungen geht, Hilfe vor Ort für die Angehörigen, für die Menschen mit Pflegebedarf, die Behördengänge, Unterstützung dort zu leisten, ja, das Ankommen in Deutschland möglich zu machen. Wo gibt es Hilfscafés, Treffs, Übersetzungen, Sprachkurse? Wir unterstützen da gerne auch, glauben aber an kommunale Ansätze. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal dazu aufrufen, wer es noch nicht getan hat. Es gibt so viele Flüchtlingssammelunterkünfte in Deutschland. Wenn Sie irgendwo einen freien Platz in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung finden, nehmen Sie die Menschen bei sich zu Hause auf. Denn es kommen noch viele, viele mehr und die brauchen auch Platz. Und insgesamt spricht man von der größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ehrlicherweise, wenn man im Grenzgebiet unterwegs war, dann würde ich dem sofort zustimmen, ohne groß darüber nachzudenken.
Ich möchte vielleicht noch einmal ganz kurz ergänzen für diejenigen, die vielleicht häuslich nicht die Räumlichkeiten haben. Das, was Sascha Platten gerade sagte, manchmal ist auch ein Besuch im Pflegeheim beispielsweise oder bei Familien, die Personen halt aufgenommen haben, sehr dankbar, weil die Personen auch diese soziale und natürliche und menschliche Nähe benötigen. Je später die Personen aus der Ukraine flüchten können, desto größer ist die Gefahr auch von traumatischen Erlebnissen. Und wir haben auf unserer Landingpage ein Angebot für jeden, der hier unterstützen möchte, eine App kostenfrei herunterzuladen, die mit zwei Endgeräten verbunden oder genutzt werden kann. Und so kann ich in meiner Muttersprache auf der einen Seite einsprechen, auf der anderen Seite kommt es in der Muttersprache desjenigen, mit dem ich kommuniziere, dann auch raus. Das ist einfach ein ganz normaler Download. Und schon ist die Hürde, auch die sprachliche Hürde, die man oft ja damit verbindet, mit Hilfe auch überwunden. Und wenn man nur in das örtliche Pflegeheim geht, in die stationäre Einrichtung, in das Altenheim, dann bekommt man sehr schnell auch Möglichkeiten, wie man unterstützen kann, aufgezeigt. Und ich glaube, das ist ein kleiner Beitrag, den jeder leisten kann. Und vielleicht in der eigenen Nachbarschaft auch die Augen und Ohren offen halten, ob man hier vielleicht Menschen sieht, die man dann vielleicht auch einfach in die Hand nehmen kann. Und zwei, drei Sachen darf man dabei nicht vergessen. Wir sind in Deutschland, ist es notwendig, den einen oder anderen Behördengang auch zu machen. Auch hierbei kann man helfen. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die vielleicht auch gar nicht mit großem Aufwand verbunden direkt umgesetzt werden können.
Ich glaube, Sie erleben uns als Moderatoren dieses Podcasts so sprachlos wie in keiner bisherigen Folge, muss man tatsächlich sagen, weil dieses Ausmaß ja doch erschütternd ist dessen, was Sie gerade schildern. Nicht nur die Situation jetzt. Von dem, was Sie sagen, ist die traumatische Erfahrung von Kriegserlebnissen, Flucht, etwas, was die Person voraussichtlich auch begleiten wird. Und gerade wenn wir wieder den Blick werfen auf das Zurücklassen von Personen, die selber hilfebedürftig sind, kann ich mir persönlich noch gar nicht ausmalen, was das mit den Menschen macht, die vielleicht ihre Großmutter, ihren Vater, wie auch immer, in einem Zimmer zurücklassen müssen, wissend, dass diese dann auf sich allein gestellt und vermutlich zu Tode kommen werden. Haben Sie eine Vermutung, was in ein, zwei Jahren, wie sich diese Personen, ihre Zielgruppe, die Menschen, mit denen sie arbeiten, denen sie helfen, wie es denen in ein, zwei Jahren gehen wird, wie deren Situation sein könnte?
die Menschen, die zu uns kommen, die Angehörigen wollen alles sofort arbeiten. Mhm. Überwiegende Teil will aber zurück. Jetzt langsam setzt ein Realitätsbewusstsein ein, dass da, wo man zurück will, nichts mehr ist. Ich habe mehr Angst vor der Welle, die jetzt kommt, weil die Welle, die jetzt kommt, betrifft viele Familien und Angehörige, die jetzt in Kriegsgebieten waren. Die erste Welle waren Menschen, die dem Krieg entkommen sind. Darunter, und wir hören diese Berichte und wir kriegen sie auch mit, viele, viele Massenvergewaltigungen und Folter etc. oder live die Erschießung des eigenen Vaters erlebt oder des Opas. Was mit den Leuten in ein, zwei Jahren ist, weiß ich nicht, die werden traumatisiert sein, die wird man psychologisch begleiten müssen. Ich gehe davon aus, dass der überwiegende Teil der Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, bleiben werden. Weil dahin, wo sie zurück wollen, können sie nicht mehr hin. Also gerade Ostukraine und Mariupol, das wird ja russisch werden. Wenn Sie mich so fragen, ist es so, dass ich in der ersten Flüchtlingswelle Menschen aus Syrien aufgenommen habe bei mir. Und immer glaubte, ich hätte schon alles gehört. Und das, was ich jetzt gehört habe und was ich gesehen habe im Grenzgebiet, auch auf der ukrainischen Seite, ist unbegreiflich. Eine ältere Frau sitzt in einem Rollstuhl im Schneegestöber und die Kinder mussten über die Grenze und die sitzt da im Schnee. Und jemand, der sich nicht bewegen kann und es schneit, sie wissen, was dann passiert. Da schneit ein und wird dann gerettet und man bringt die Leute über die Grenze, aber ich will einfach, dass die Zuhörer dieses Podcasts verstehen, das ist ein Krieg, der ist 2 Flugstunden entfernt von uns. Und die Menschen, die zu uns kommen, sind zutiefst traumatisiert. Mir ist eine Geschichte geschildert worden von einer Familie, die eine andere Familie aufgenommen hat, die wir hergebracht haben. Dort ist ein Rettungshubschrauber übers Haus geflogen und der kleine Junge hat den Löffel weggeworfen und ist unter den Tisch geklettert. Und uns muss bewusst sein, wir haben auch eine Verantwortung für diese Leute. Also, was wird die nächsten 2 Jahre sein? Das wird die Probe für unsere Gesellschaft. Wir haben als Gesellschaft 2 Jahre lang darüber diskutiert, ob wir uns in Stofffetzen vors Gesicht ziehen. Das sollte unser Zeichen der Solidarität sein. Ja? Es muss uns erbärmlich vorkommen, dass wir darüber diskutiert haben, angesichts der Tatsache, was für Solidarität wir jetzt leisten müssen. Also, dass die andere Solidarität, das ist eine Selbstverständlichkeit, in Anführungszeichen, dass ich mir eine Maske, Sie verstehen, was ich meine. Wie die Leute in 2 Jahren sich verhalten und drauf sind, das hängt ganz, ganz stark von uns allen ab und von unserer Gesellschaft. Deswegen nochmal, ich hatte ja als 2. Beispiel genommen, integrieren Sie diese Menschen in den örtlichen Ablauf, gehen Sie mit auf den Spielplatz. Björn hat gesagt, es gibt auch keine Ausrede für die Sprache, hat Björn mal zu mir gesagt. Weil Björn hat ja unter anderem diese App organisiert, wo man einfach was reinspielt und jeder kann die umsonst nutzen. Ja? Der Hersteller gibt sie jedem umsonst. Das heißt, jeder kann die umsonst runterladen und wenn die Sprache ist, keine Barriere, Punkt. Die meisten sprechen übrigens Englisch aus der Ukraine und die Schulen sind weitaus besser digitalisiert wie unsere. Also wie diese Leute in 2 Jahren traumatisiert sind, das hängt von uns ab. Wie die Leute in der Pflegeeinrichtung in 2 Jahren sich verhalten, hängt von uns ab. Sicher ist, jeder, den wir in Deutschland in eine Pflegeeinrichtung gebracht haben, der wird hier auch versterben, das muss uns klar sein. Man verlegt keine 98-jährige Frau wieder zurück in die Ukraine. Das wird denen ja auch bewusst. Das ist ja auch traumatisch. Eine Frau fragte uns mal, ob wir wenigstens sicherstellen können, dass sie dort beerdigt wird. Wo ich mich frage, ja gut, deine ganze Stadt existiert nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der Friedhof noch steht. Aber das hängt von uns ab. Wenn wir unseren Beitrag leisten, dann kommen diese Leute auch durch die nächsten 2 Jahre gut durch und sind sehr, sehr gut ausgebildete Teile unserer Gesellschaft. Wir haben einen absoluten Pflegenotstand, haben Sie gerade gesagt. Das sind sehr soziale Menschen, die es gewohnt sind, im häuslichen Umfeld Senioren zu pflegen. Ich sehe da auch eine große, große Chance für die deutsche Pflegebranche, was Pflegekräfte angeht, wenn wir sie jetzt sofort ergreifen. Aber die Traumata bei den Kindern, jeder, der Kinder hat, weiß, was zum Beispiel ein Lockdown mit einem Kind gemacht hat. Und die Kinder leiden heute noch drunter, unter 6 Wochen Schulschließung. Und wenn sie sich dann vorstellen, dass sie 3 Wochen Krieg erlebt haben und über ihnen die Bomben ins Haus eingeschlagen sind, ja, was wird denn das für die Kinder machen? Das wird viel psychologische Arbeit sein und Arbeit der Gesellschaft mit den Menschen, ihnen zu zeigen, ihr seid hier sicher, ihr seid hier willkommen, wir freuen uns, dass ihr da seid und ihr könnt kommen und gehen, wie ihr das gerade wollt, nach dem Motto, also wenn ihr zurück wollt, könnt ihr auch zurückgehen, aber wir integrieren euch bei uns. Ich glaube, dann kriegen wir relativ viele Menschen dazu, dass sie in 2 Jahren glücklich in ihre Zukunft schauen.
Der Blick in 2 Jahren ist natürlich von vielen, vielen Faktoren abhängig. Und keiner von uns kann heute sagen, wie lange der Krieg noch andauert und übrigens, wie der Ausgang dann sein wird. Aber das, was Sascha Platen hat, möchte ich nicht nur untermauern, sondern auch noch ergänzen, mein weiteres Beispiel. Man muss eines wissen, viele derjenigen, die auf der Flucht sich befinden und es bis nach Deutschland geschafft haben, sind gewillt zu arbeiten. Es ist nicht so, dass wir davon ausgehen müssen, dass viele hier sind als Bittsteller, sondern sie haben Werte, sie haben ein Eigenverständnis von ihrem Leben und dass sie ihr Lebensstandard sozusagen auch selbst finanzieren. Das wird eine große Herausforderung sein, denen dann auch die Möglichkeit zu bieten. Und zwar vielleicht auch unabhängig von den Strukturen, die wir in den vergangenen Jahren auch immer sehr stark gepflegt haben in Deutschland, sehr bürokratisch zu handeln. Das ist mit Sicherheit eine große Herausforderung. Und die zweite Herausforderung wird sein, die gerade ja auch schon benannt worden ist, wohin, also ist die Stadt, ist vielleicht auch das Staatsgebiet, so wie wir es kennen oder kannten, und da, wo die Heimat der Geflüchteten auch bisher war, ist es noch vorhanden, gehört es noch zur Ukraine? Und wenn ja, wie sieht es dort aus? Und selbst wenn das Haus steht, bedeutet das ja bei Weitem nicht, dass die Stromversorgung sichergestellt ist, die Wasserversorgung, die Infrastruktur, ja, ob ein Bus fahren wird oder nicht. Ich glaube, das sind so die alltäglichen Sachen des Lebens, die wir uns hier als selbstverständlich ansehen, die erst, wenn überhaupt möglich, noch wieder aufgebaut werden müssen. Und das ist mit Sicherheit eine große europäische Aufgabe, dabei auch zu unterstützen. Aber richtigerweise auch, wie Sascha gerade schon erwähnt hat, ist es eine Herausforderung auch für uns als Gesellschaft. Und vielleicht ist es auch die Chance, die Solidarität, die vielleicht den einen oder anderen wahrgenommenen in den letzten Monaten vielleicht dann auch wieder eine Chance hat, wieder in den Vordergrund gestellt zu werden. Starten Sie mir vielleicht noch ganz kurz. Es ist unwahrscheinlich viel Elend, was wir sehen. Wir bekommen es auch mit, aber vielleicht noch mal ein Stück weit auch ein Perspektivwechsel, der uns allen auch gut tun kann. Wir helfen gerade, und zwar enorm. Viele Menschen in Deutschland helfen. Und zwar auch diejenigen, ich sag mal, die es vielleicht in der Vergangenheit so gar nicht gemacht haben. Und das ist großartig. Und der Lohn dafür ist, zu sehen, wie vielen Menschen man Gutes tun kann. Aber man muss auch eine Sache dabei betrachten. Es ist wichtig, dass man auch für die eigene Gesunderhaltung, sage ich jetzt einfach mal, und für das eigene Wohlbefinden auch etwas tut. Denn wenn es einem selbst nicht gut geht, kann man auch nichts Gutes tun. Das ist vielleicht nochmal so ein kleines bisschen auch bei all dem, was wir sehen tagtäglich, vielleicht auch nochmal zurückzubringen ins Gedächtnis. Es ist viel Elend da, aber alleine durch das Handeln, durch das, was wir in Deutschland gerade auch vorfinden. Und da ist Help for Ukraine nur ein kleiner Beitrag. Wir sprechen hier stellvertretend für alle, die sich privat organisieren, die privat unterstützen, auch für Privatleute, aber natürlich auch für die Hilfsorganisation. Das ist schon beeindruckend, was in dieser kürzester Zeit geleistet worden ist. Und da können wir stolz drauf sein, und zwar zu Recht meines Erachtens. Und ist vielleicht auch nochmal auch ein Bild von Deutschland in die Welt hinaus, so wie man es vielleicht gar nicht vermutet hat. Übrigens nicht nur Deutschland, sondern auch Polen, auch Moldawien, also Moldau, auch andere Länder leisten hier Beeindruckendes.
Mehr, viel mehr als wir.
Viel mehr, und denen es auch in der Regel noch wesentlich schlechter geht als uns. Ja. Von der Seite her, vielleicht nochmal der Perspektivwechsel am Ende, um auch das Positive zu sehen dabei.
Ja, Herr Zein, Herr Platen, vielen Dank für die sehr offenen, sehr ehrlichen und auch sehr ungeschönten Eindrücke, die Sie uns heute präsentiert haben. Und danke auch Ihnen, Herr Zein, für die abschließende Einordnung und den potenziellen Ausblick. Ich möchte mich bedanken, dass Sie heute bei uns waren, und hoffe, dass unser Podcast ein klein wenig dazu beitragen kann, dass Ihre Arbeit noch weitere Unterstützerinnen und Unterstützer findet. Vielen, vielen Dank und alles Gute Ihnen beiden.
Nein, Herr Platen, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Mehr Informationen zu unserem Podcast und unseren Gästen gibt es in den Shownotes oder unter knowledge.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.